Wer oder was steckt eigentlich wirklich hinter dem Anschlag auf Donald Trump? Das ist eine Frage, die im Augenblick ganz stark im Raum steht, wenig überraschend. Und da das hier ein Kanal für Spieltheorie ist, also für rationales und strategisches Denken, komme ich natürlich nicht umhin, hier einfach eine kleine spieltheoretische Analyse dazu zu machen. Also, wie sind denn eigentlich die strategischen Konstellationen, die überhaupt hinter so etwas stecken? Und ich möchte hier also verschiedene Punkte in dem Video ansprechen. Wahrscheinlich wird es länger, ich weiß noch nicht genau, wie lange es dauert, aber es sind jedenfalls lauter interessante Dinge, kann ich Ihnen jetzt schon mal versprechen. Das eine ist, ich möchte auf Denkfehler eingehen, die wir ganz systematisch in solchen Situationen machen. Ja, da habe ich auch ein Buch zugeschrieben, zeige ich Ihnen gleich ein paar Sachen dazu. Also ganz klare Denkfehler, die dahinter stehen. Und ich möchte Ihnen weiterhin zeigen, warum wir so misstrauisch sind. Ja, das ist ja auch eine Frage, die im Augenblick im Raum steht. Wir glauben den offiziellen Darstellungen ja nur noch ganz bedingt. Also es gibt sehr viele, die der Sache misstrauen. Woran liegt das eigentlich? Und dann möchte ich einfach mal so verschiedene Verschwörungstheorien, die es gibt, einfach mal so ganz kurz auf den Prüfstand stellen. Keine lange Sache, ich mache das manchmal sehr ausführlich. Heute mache ich das einfach mal ein bisschen kürzer, aber da gucken wir uns verschiedene Verschwörungstheorien an, gucken uns an, wie wahrscheinlich das ist und vor allen Dingen gucken wir uns danach dann eben einen wesentlichen statistischen Fehler an, der uns hier ganz systematisch in die Irre leitet. Also zumindest so meine Position. Ja, und dann gucken wir uns am Ende noch ganz kurz an, welche Folge hat das eigentlich für die Wahl? Also für die amerikanische Wahl natürlich danach. Ja? Okay, also das sind die Punkte, über die ich hier mit Ihnen sprechen möchte. Und fangen wir einfach mal kurz an mit einem ganz typischen Fehler bei der Beurteilung dieser Situation. Und da mache ich eine kleine Lesung. Ja? Ich habe mich, wie ich eben schon angedeutet habe, ein neues Buch geschrieben, erscheint im September. Das heißt hier Die Kunst des perfekten Scheiterns. Ich halte Ihnen hier einfach mal das Titelbild hoch, denn es gibt noch kein gedrucktes Buch. Die Kunst des perfekten Scheiterns, das sind 52 todsichere Wege zum Misserfolg, das ist der ganze Titel. Und ich beschreibe da also alle möglichen Sachen auf so ein bisschen ironische Art und Weise, was man so alles Falsches tun kann, weil die meisten Leute natürlich in Wahrheit gar nicht scheitern wollen, ja, könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, das Buch ist für die, die es eben doch wollen. Und ich beschreibe dort, wie gesagt, typischen Fehler und ich möchte einen einfach mal rausgreifen. Und da mache ich jetzt was, was ich normalerweise hier nicht mache. Ich lese Ihnen nämlich tatsächlich einfach mal ein kleines Kapitel aus diesem Buch vor. Und Sie werden sehen, das Kapitel ist ganz aktuell. Also ich habe gerade die Druckfahnen bekommen. Und ich habe da noch eine kleine Passage mit hinzugefügt, ja, werden Sie gleich sehen. Aber wie gesagt, ich lese Ihnen das erstmal vor. Und das Kapitel hat also eine wundervolle Überschrift, nämlich Ihre Vermutungen sind immer unumstößliche Wahrheiten. Und Sie erinnern sich daran, dass es ja darum geht, dass man hier scheitern soll. Ja, ich meine, gescheitert sind hier natürlich einige. Ja, sowohl der Attentäter ist gescheitert, als auch der Secret Service bei der Verteidigung von Trump ist eigentlich auch gescheitert. Also das Buch über Scheitern passt hier ganz gut. Aber wie gesagt, wir gucken uns jetzt hier dieses eine Kapitel an. Ihre Vermutungen sind immer unumstößliche Wahrheiten. Ja. So, und da steht hier also dann noch so eine kleine Einleitung. Wenn zum Beispiel eine Pipeline gesprengt wird und die ganze Welt rätselt, wer das wohl gewesen sein könnte, dann liegt das entweder an deren Dummheit oder daran, dass sie sich nicht trauen, den Elefanten im Raum zu sehen. Ein Profi-Scheiterer aber schaut in voller Klarheit und weiß daher ganz genau, wer es war. Wenn zum Beispiel einem Präsidentschaftskandidaten vor laufenden Kameras Kugeln um die Ohren fliegen, dann sind das, dann sind sie in der sicheren Position, genau zu wissen, dass entweder das ein Inside-Job war oder ein Publicity-Stunt desjenigen, der da gerade getroffen wurde, wahlweise, je nachdem, welche politische Ausrichtung sie gerade haben. Denn natürlich ist ihnen klar, dass jeder ordentliche Kandidat gern das Risiko eingeht, sich aus 125 Metern Entfernung sein rechtes Ohr perforieren zu lassen, um es damit auf die Titelseiten zu schaffen. Ja, Sie erkennen den Stil meines Buches und Sie erkennen vielleicht auch, warum ich meine Hörbücher nicht selber einlese, denn so ganz normal vorlesen kann ich nicht, aber jetzt muss ich Ihnen trotzdem den nächsten Abschnitt auch noch kurz vorlesen oder zumindest so halbwegs vorlesen. Das ist bei allen großen und kleinen Dingen des Lebens so. Wenn Sie wissen, welche Temperatur die Atmosphäre unseres Planeten am 23. März des Jahres 2123 haben wird, dann wird das natürlich auch genau so sein. Und falls Sie wissen, dass irgendein Gas gar keinen Einfluss auf diese Temperatur haben kann und noch weniger die Menschen, die inzwischen in erstaunlich hoher Zahl hier leben, dann ist das ebenfalls so. Kleingeister suchen jetzt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber machen sich nicht diese Mühe. Wenn die Studien ihr Wissen bestätigen, dann brauchen sie ja nicht. Und wenn sie ihrem Wissen widersprechen, dann sind sie entweder unwissenschaftlich oder von der Gegenseite bezahlt, meistens beides. Wissenschaft funktioniert nämlich so, dass es immer einen Konsens gibt und man sich zu jedem Zeitpunkt vollkommen einig ist. Das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern natürlich auch für die Aufklärung von irgendwelchen Attentaten. So, kleine Anmerkung von mir. Wenn eine neue Erkenntnis dazukommt, dann wird die mit in den Konsens aufgenommen. Falls die neue Erkenntnis einer alten widersprechen sollte, dann wird der Konsens über Nacht, meist an einem Sonntag zwischen 2 und 3 Uhr morgens, auf die neue Erkenntnis umgestellt. Vorher gilt die neue Erkenntnis als unwissenschaftlich, nachher die alte. Wenn Sie also scheitern wollen, lassen Sie sich nur nicht durch wissenschaftliche Positionen verunsichern, die Ihrem persönlichen Wissen widersprechen. Solange der Konsens nicht offiziell umgeschaltet wurde, gelten diese Positionen nämlich nicht. Also das also ist, wie gesagt, eines der Kapitel. Sie merken jetzt so ein bisschen, wie dieses Buch funktioniert. Und auch wenn das vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit mehr oder weniger starkem Augenzwinkern zu lesen ist, glaube ich, ist da schon ein relativ wichtiger und starker Kern mit drin. Nämlich, wir sind sehr häufig einfach in der Position, dass wir uns viel zu sicher sind über irgendetwas, was wir zu wissen glauben. Ja, wir sind ganz sicher, subjektiv ganz sicher, dass eine Sache genau so eintritt und lassen diese anderen Möglichkeiten gar nicht mehr offen. Gucken uns keine Alternativpläne mehr an oder so etwas und sind auf diese Art und Weise im Grunde genommen eigentlich schon auf dem genauen Weg zum Scheitern. Ja. So, für den Fall, dass Sie jetzt sagen, das klingt ja wie ein spannendes Buch, dann kann ich nur sagen, halten Sie jetzt am besten das Video an, gehen Sie rüber zu Amazon, machen dort entsprechend einfach mal die App auf von Amazon, gucken rein und suchen nach dem Buch Die Kunst des perfekten Scheiterns. Ja, so ist der Titel, Die Kunst des perfekten Scheiterns von mir. Und gehen gleich mal drauf und sagen, vorbestellen, das ist genau das, was Sie jetzt haben wollen. Ja, und wenn Sie sagen, na, vorbestellen ist ein bisschen viel, nehmen Sie einfach mal auf die Wunschliste und dann später, wenn Sie sich fragen, was Sie sich mal irgendwo wünschen sollen oder sowas, dann erinnern Sie sich daran, dass es ja dieses tolle Buch gegeben hat. So, okay, das dazu. Wenn Sie jetzt misstrauisch sind und sagen, ob dieses Buch wohl wirklich gut ist, dann steigen wir damit gleich in den ersten sozusagen echten Punkt. Nein, das war auch schon ein echter Punkt. Wir haben den zweiten Punkt hiervon ein, nämlich, warum sind wir eigentlich so misstrauisch bei dergleichen Dingen und haben das Gefühl, dass uns hier irgendetwas untergejubelt werden soll? Also was liegt daran eigentlich vor? Und es ist eine ganz erstaunliche Sache. Wir sind inzwischen in einer Position, in der wir einfach sagen, auch staatliche Stellen, denen trauen wir überhaupt gar nicht mehr richtig. Und da gibt es erstmal eine Sache, die, sagen wir mal, überhaupt dahinter steht. Das ist nämlich die Situation, dass wir sagen, ein großes Ereignis muss auch irgendwie eine große Ursache haben. Also dass ein solches Attentat, wie diese Geschichte, von der wir jetzt hier gerade sprechen, die ganze Welt beschäftigt, wenn das tatsächlich einfach nur durch irgendeinen komischen, ja, Schulabgänger ausgelöst worden sein sollte, der es geschafft hat, mit seinem Gewehr auf irgendein Dach zu kraxeln, das passt emotional nicht zusammen. Also deshalb suchen wir normalerweise nach irgendeinem großen Plan oder dergleichen Dingen, die solche großen Dinge erklären. Aber natürlich müssen wir wissen, dass uns die Medien es in diesem Fall auch ziemlich leicht gemacht haben und auch staatliche Stellen. Ja, Sie müssen sich vorstellen, bei den ersten Pressemeldungen, die man hier in Deutschland lesen konnte, standen solche Sachen wie Zwischenfall. Ja, also Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten, ja, da wird von einem Zwischenfall gesprochen oder laute Knallgeräusche. Und das sind natürlich Sachen, bei denen man sich erstmal fragt, was ist denn da eigentlich los? Ja, das kommt einem vollkommen unplausibel vor eigentlich. Und natürlich ist es auch zum gewissen Grad unplausibel, denn was hier passiert ist, dass hier ganz einfach deutsche Journalisten einfach abgeschrieben haben, was in Amerika publiziert worden ist. Wir haben einfach abgeschrieben. Also müssen Sie sich vorstellen, ein Milliardenhaushalt, also unser Rundfunk, ja, ist ja wirklich mit riesigem Haushalt ausgestattet, die schreiben einfach mal nur ab, was dort passiert ist, gucken sich anscheinend selber noch nicht mal bei Twitter um, dass sie irgendwelche eigenen Leute vor Ort haben, die sie schnell anrufen können, geht anscheinend sowieso nicht. Und auf die Art und Weise passiert es natürlich, dass diese ersten Dinge erstmal kommen, ohne dass das irgendwie weiter auf eine besondere Weise verifiziert oder hinterfragt wird. Und das passt schon durchaus zusammen mit dem, was man ganz am Anfang wusste. Also die ersten Zeugenaussagen, die es gegeben hat, die waren tatsächlich so, dass die gesagt haben, ja, hat man Knallgeräusche gehört, das heißt, sie haben gehört wie ein Feuerwerk oder so etwas. Also das entspricht schon tatsächlich durchaus dem, was man im ersten Augenblick glauben konnte. Aber wir müssen natürlich sehen, dass 30 Minuten danach nach heutigen Maßstäben eine Ewigkeit sind. Ja, also wenn 30 Minuten nach diesem Anschlag tatsächlich immer noch eine solche Information auf der Seite steht, naja, dann ist das zumindest etwas, was der Glaubwürdigkeit nicht besonders zuträglich ist. Und was eigentlich noch viel schlimmer ist, das ist, dass hier eine gedankliche Grundeinstellung rauskommt. Nämlich normalerweise würde man sagen, wenn laute Knallgeräusche zu hören sind oder wenn der Präsident stürzt oder lauter solche Sachen, die da plötzlich gestanden haben, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass hier tatsächlich ein Attentat stattgefunden hat. Das heißt also, eine korrekte, vorsichtige Bewertung am Anfang wäre gewesen, dass man sagt, mutmaßlicher Anschlag auf Trump oder so etwas. Ja, das ist ja okay, wenn man da mutmaßlich dazu setzt, wenn man es noch nicht weiß. Aber das wurde nicht gemacht. Und warum wurde das nicht gemacht? Zum ganz großen Grund sicherlich dadurch, dass diejenigen, die hier unsere Gatekeeper sind, wie man so schön sagt, also diejenigen, die uns die Informationen bringen sollen, da auswählen, welche Informationen wir bekommen, dass also diese Gatekeeper ganz automatisch diese Einstellung haben, Trump kann kein Opfer sein. Also in der Vorstellungswelt von diesen Personen ist es im Wesentlichen so, dass Trump immer der Täter ist und sie mussten jetzt erstmal richtig umschalten auf die Situation, dass er jetzt also Opfer geworden ist. Und das äußert sich in diesen komischen Formulierungen. Und Sie sehen das an anderen Stellen. Also es gibt jede Menge andere Beispiele aus der Vergangenheit, wo einfach Medien auch sofort eine Situation eingeordnet haben, selbst wenn sie so überhaupt gar nicht stimmt. Ja, also weiß ich, bei irgendwelchen Anschlägen, bei denen man vermuten konnte, sie stammen von irgendwelchen Rechtsextremen, wurde diese Vermutung sehr früh geäußert zu einem Zeitpunkt, zu dem man auch noch nichts wissen konnte. Und da wurde nicht einfach gesagt, ja, es gab einen Zwischenfall oder jemand ist gestürzt oder so etwas, sondern nein, da wurde diese Vermutung in den Raum gestellt. Das ist etwas, wo tatsächlich eine Einstellung derjenigen durchkommt, die uns eigentlich informieren sollen. Und selbst wenn das nur ein wahrgenommener Effekt ist, ist es einer, der unglaublich stark ist und der sorgt dafür, dass wir am Ende das Gefühl haben, eigentlich können wir überhaupt gar nichts mehr glauben. Also zumindest große Teile haben dieses Gefühl. Und also daher ist das, glaube ich, schon symptomatisch, was wir hier gesehen haben, ja, dass eben diese Art und Weise, wie am Anfang darüber berichtet wurde, dem Vertrauen wirklich nicht gerade zuträglich war. Und gucken wir uns jetzt einfach mal verschiedene Verschwörungstheorien an, die auch deshalb entstehen. Ja, also dadurch, dass viele Leute dieser Situation eben nicht mehr trauen, so wie sie dargestellt wird. Auf diese Art und Weise entstehen jetzt natürlich die verrücktesten Verschwörungstheorien. Ja. Und eine davon ist, Trump war selbst. Ja, also das ist eine Theorie, die ganz früh aufgekommen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die dümmste von den ganzen Verschwörungstheorien. Ja, denn das ist ja auch das, was ich in dem Absatz da noch eingefügt habe in das Buch. Bei der Korrekturfahne, die ich gerade bekommen habe. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie aus 125 Metern Entfernung so genau schießen wollen, dass Sie sich einfach nur Ihr Ohr durchschießen lassen, das ist so absurd gefährlich. Das würde natürlich kein Mensch machen. Ja, also auch jemand wie Trump, der ja wirklich ein Publicity-Mensch ist, der würde niemals auf eine so dumme Schnapsidee kommen, zumal er sich die ganze Zeit bewegt hat. Und wenn er nicht genau diese Bewegung ausgeführt hätte in dem einen Augenblick, die er vorher gemacht hat, dann wäre ja auch nicht nur sein Ohr abgewesen, sondern wäre das einfach quer durch den Kopf durchgegangen. Ja, also das heißt, das ist vollkommen absurd, dass man einen solchen Stunt hinlegen würde. Ja, also das kann es überhaupt nicht sein. Dass übrigens Trump danach auf eine bestimmte Weise reagiert hat, auch da muss man sich natürlich vorstellen, auch er wird natürlich zu wissen gerade unter Schock gestanden haben. Das sieht man ja auch in solchen komischen Dingen, wie dass er sich um seinen Schuh gekümmert hat und so. Das ist ja keine vollkommen vernünftige Reaktion, aber das ist völlig normal. Also wenn Sie mal einen Unfall hatten, dann wissen Sie, dass man da teilweise ganz komische Sachen macht. Ja? Und so gewinnt dann eben plötzlich ein verlorener Schuh auf einmal übermäßig an Bedeutung. Aber er ist eben auch Publicity-Mensch genug, eine solche Situation sofort umzusetzen, ja? Sich sofort hinzustellen und so eine Führergeste zu machen, die von den einen ja natürlich bewundert wird und von der anderen Seite eben auch dann abgelehnt wird, ja, eben als Führergeste. Man muss übrigens wissen, das ist auch bei anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens früher so gewesen, also beispielsweise von Caesar wird berichtet, dass der auch einmal, als sie in ein Land einnehmen wollten, dann ist er beim Aussteigen aus dem Boot, ist er hingefallen, ja, plumps auf dem Boden. Da hat er natürlich gedacht, oh je, das ist jetzt gefährlich, das könnte von allen anderen als ein schlechtes Omen gekennzeichnet werden oder interpretiert werden. Dann hat er also sofort geschaltet und hat den Boden geküsst und hat gesagt, sei gegrüßt und du wirst jetzt von uns erobert oder sowas in dem Stil. Ja. Also das ist bei solchen Leuten schon zum gewissen Grad natürlich dann auch drin, dass sie so etwas direkt umsetzen können, um eine Sache dann eben in Publicity-Richtung auszuschlachten. Ja. Das, also Caesar beispielsweise war durchaus einer, der auch Theater und solche Sachen richtig konnte. Und das ist im Grunde genommen die Fähigkeit, die Trump natürlich heutzutage auch hat. Ja, der weiß, wie man solche Dinge in Szene setzt. Okay, gucken wir uns mal die nächste Verschwörungstheorie an. Das ist die, dass also Biden oder die Demokraten das Ganze beauftragt haben. Es gibt tatsächlich auch einige, die plötzlich ganz fest daran glauben, dass es von der Seite kommt. Und natürlich sieht es vielleicht im ersten Augenblick auch so aus, als würden die gerne so einen Kandidaten loswerden. Aber überlegen Sie mal ganz kurz, das ist ja nun nicht das, was im Interesse von Biden sein kann, dass plötzlich Trump möglicherweise noch zum Märtyrer wird, also wenn er gestorben wäre, oder eben jetzt plötzlich zu einem Helden wird, der die ganze Sache überlebt. Also das ist auch aus der Sicht der demokratischen Seite, ist das etwas, was im Grunde genommen völlig unplausibel ist, ja, dass die das machen sollten, schon wegen der Konsequenzen, die da dran hängen. Ja, also das würde ich auch sagen, das passt überhaupt nicht zusammen, aber ich breche das hier nur am Rande an. Vielleicht mache ich nochmal was Ausführlicheres dazu, können Sie mir in die Kommentare schreiben, ob ich das nochmal sozusagen richtig bewerten soll. Aber das ist erstmal nur so eine Übersicht. Dann gibt es immer die Hypothese, der angebliche Schütze, der kann es gar nicht gewesen sein, weil, weiß ich, der mit dem Gewehr nicht entsprechend umgehen kann oder so etwas. Sie müssen sich vorstellen, das ist in Amerika, naja, kann man eben relativ frei solche Sachen üben. Das heißt, es ist gar nicht so viel an Schüssen notwendig. Und das ist offenbar eine Waffe, mit der man auch auf solche Entfernungen relativ sicher schießen kann, auch relativ sicher trifft und bei der selbst ein Anfänger eben, naja, einen relativ kleinen Bereich hat, in dem er am Ende hinschießt. Kleiner Bereich heißt natürlich nicht klein genug. Also ein Profi schafft das wohl relativ problemlos auf diese Entfernung auf jeden Fall ein 2-Euro-Stück zu treffen, jemand, der gut ist, der schafft es, so ein 20-Cent-Stück zu treffen. Ja, so habe ich mir zumindest berichten lassen zu diesem Thema. Jemand, der nicht so gut ist, der verfehlt eben zu gewissen Grad sogar einen ganzen Kopf auf die Art und Weise. Das ist ja ungefähr das, was passiert ist. Übrigens spricht auch diese Tatsache, dass der Schuss nach links hin gegangen ist, spricht ebenfalls dafür, dass es jemand ist, der nicht viel Schießerfahrung hat. Also habe ich mir das erklären lassen. Einfach deshalb, weil man in einer solchen Situation beim Abdrücken die Waffe etwas nach links verreißt. Ja? Also man drückt ab, will also unten den Auslöser ziehen und auf die Art und Weise drückt man das ein ganz kleines bisschen nach links und da reicht ja eine minimale Winkelverschiebung, damit man dann eben schon tatsächlich daneben liegt. Ja, und das ist ja hier auch genau passiert. Also das heißt, das deutet auch stark darauf hin, dass es eben ein Schütze ist, der jetzt nicht besonders gut war. Und dann gibt es die nächste Theorie und das ist wahrscheinlich die am weitesten verbreitete Theorie, die wir im Augenblick haben, nämlich der Secret Service hat das Ganze absichtlich zugelassen. Ja, die haben einfach den Trump nicht gut genug geschützt. Ja. Und das ist eine ganze Geschichte, die von vorne bis hinten einfach nur ausgedacht ist. Ja. Sie müssen sich vorstellen, da rückt also jemand mit einer Leiter an, kraxelt einfach auf so ein Gebäude oben drauf. Der hat keinerlei Suchhistorie irgendwie auf seinem Handy oder so etwas. Ja. Das Dach ist nicht überwacht und danach gibt es noch komische, ja, schräge Behauptungen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Schräge Behauptung deshalb, weil also gesagt wurde, ja, auf dem Dach saß also kein Scharfschütze drauf, weil dieses Dach schräg ist und es zu gefährlich gewesen wäre. Was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil auf einem anderen Dach, was ebenfalls schräg war, waren ja Scharfschützen drauf. Also Sie merken schon allein dadurch, dass solche komischen, auch widersprüchlichen Informationen plötzlich kommen. Das ist alles nicht besonders vertrauenserweckend. Und das deutet alles zum relativ großen Teil darauf hin, dass tatsächlich Beiseiten der Secret Service irgendetwas ganz massiv schiefgelaufen ist. Und es sieht ganz stark so aus, als wäre das auch Absicht. Und ich möchte gleich mal darauf eingehen, wie das eigentlich zu bewerten ist mit dieser Absicht, zeichnen in Form von einem kleinen statistischen Modell. Aber vorher müssen wir noch eine Sache wissen, nämlich eine ungewöhnliche Bedrohung ist eine, die ihm plötzlich auch besonders gefährlich sein kann. Also die haben gegen alle möglichen Dinge abgeschirmt. Aber sie haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass er irgendein Typ mit einer Leiter ankommt, aufs Dach hochklettert, sich dann dahin robbt und so weiter. Ja, und dann kommen noch, weiß ich, Kleinigkeiten dazu, die im Normalfall Kleinigkeiten sind, wie beispielsweise, dass man eine gestörte Kommunikation hat zwischen der örtlichen Polizei und dem Secret Service. Denn die örtliche Polizei ist ja ganz offenbar gewarnt worden. Also viele Leute haben das gesehen, haben gesagt, guck mal, da ist was. Aber die haben keinen direkten Kommunikationsweg zu den Scharfschützen gehabt. Ja. Das heißt also, es musste bei denen erst über verschiedene Wege gehen, so lange, bis es dann dort ankommt. Und das ist natürlich für solche Gelegenheiten ist das eine Ewigkeit. So, und jetzt müssen Sie sich also vorstellen, dass diese eher untypische Form von Gefahr, dass einer etwas so Offensichtliches macht, ja? Normalerweise würde man das ja versuchen, anders zu tarnen oder sowas, also dass jetzt jemand etwas so Offensichtliches macht, das ist in gewisser Weise eine Gefahr, auf die man eben als Verteidiger relativ schlecht vorbereitet ist, weil man eher mit viel komplizierteren Formen von Angriffen rechnet. Ja? Also das muss man alles mit einbeziehen und dann eben natürlich, dass einfach auch Fehler gelaufen sind. Ja? So, und ich zeige Ihnen jetzt mal eine Antiverschwörungstheorie, die ich hier für relativ wichtig halte, nämlich vielleicht war das Ganze tatsächlich so wie behauptet. Ja, also kann man sich auch nochmal vorstellen, ja, für lauter Verschwörungstheorien vergisst man ja manchmal, dass tatsächlich die offizielle Geschichte tatsächlich auch die richtige sein kann. Also wenn ich mir das Ganze im Netz im Augenblick so angucke, dann gibt es so viele wüste Geschichten, die darüber erzählt werden, dass man sich wirklich fragt, wer glaubt jetzt eigentlich noch was? Und ich möchte jetzt mal zeigen, dass die offizielle Version durchaus sehr viel für sich hat. Also ich weiß, dass ich dafür bestimmt angegriffen werde, die Leute sagen, kann ja gar nicht sein und der ist auch schon wieder gekauft und weiß ich was nicht alles. Ja. Aber ich zeige jetzt trotzdem einfach mal dieses Modell, was ich dir zugrunde legen würde. Und zwar funktioniert dieses Modell eigentlich vom Prinzip her so, dass Sie vorstellen müssen, die Verteidiger haben mehrere Scheiben, die zwischen den Angreifer und den Verteidiger setzen können. Ja, und da sind diese ganzen Scheiben, die wehren ab, ja, aber da sind Löcher drin. Also jede einzelne Scheibe, die Sie als Abschirmung verwenden, hat einzelne Löcher. Und weil Sie wissen, dass dort Löcher drin sind, verwenden Sie nicht nur eine Scheibe, sondern Sie verwenden mehrere. Ja, Sie nehmen zum Beispiel drei oder vier hintereinander, die haben alle Löcher, aber die werden alle in irgendwelche Positionen gestellt und Sie können das nicht so richtig sehen, ob da ein Loch drin ist oder nicht. Ja, nur manchmal ist eben ein Loch drin. Und was jetzt passiert ist, dass normalerweise irgendeine Scheibe jeweils das Loch der anderen Scheibe stopft. Ja, also normalerweise ist es so, dass sie da überhaupt nicht ganz durchsehen können durch diese ganze Geschichte, sondern normalerweise ist es so, dass eine Scheibe es abschirmt und selbst wenn zwei oder drei Scheiben ein Loch haben sollten, ja, dann ist eben normalerweise die vierte noch da, die das Ganze abschirmt. Aber wenn eine ungünstige Konstellation auftritt, dann kann es sein, dass alle Scheiben gleichzeitig an einer Stelle das gleiche, an der gleichen Stelle ein Loch zeigen und man auf diese Art und Weise durchschlüpfen kann. Und das sieht auf die Art und Weise so aus, als wäre es auf einmal eine Absicht. Ja, also wenn Sie von der anderen Seite sich das Ganze ansehen, ja, rückblickend, ja, Sie sehen immer den erfolgreichen Anschlag, dann auf einmal sieht das Ganze so aus, als wäre es Absicht gewesen, dass hier tatsächlich diese ganzen vielen verschiedenen Fehler gemacht worden sind. Und ich möchte Ihnen hier das einfach mal zeigen. Also ich blende das ein, was ich hier gerade mir selber aufgezeichnet habe. Ja, übrigens keine Kritik über meine Schrift bitte, die ist einfach so, meine Studenten kennen die auch, wenn ich an die Tafel schreibe, aber ich sage ihnen ja jeweils, was da steht. Ja? Also stellen Sie sich mal vor, wir haben jetzt also diese mittleren Balken, den ich Ihnen hier zeige, das sind sozusagen die Scheiben, die versuchen, die eine Seite, auf der rechten Seite, den Verteidigten, abzuwehren gegen die Angreifer, die von der linken Seite her kommen. Und wir sagen jetzt so, dass in 99% aller Fälle funktioniert diese Verteidigung so gut, dass da alles im Grunde genommen komplett abgedichtet ist, ja? Und überhaupt nichts durchkommt. Und dann gibt es noch einen kleineren Teil von Fällen, das ist sowas wie 0,9%, sind jetzt natürlich einfach ausgedachte Zahlen, ja, liegen da keine empirischen Größen vor. Aber nehmen Sie einfach mal, dass es ein unwahrscheinlicher Fall ist. Ja. Dort ist es so, dass wir also merken, da sind ein paar Lücken drin gewesen, aber das Ganze wird trotzdem abgewehrt. In diesen unteren, diesen 99%, die ich hier gesagt habe, funktioniert die Abwehr so gut, dass wir überhaupt nie mitkriegen. Keiner kriegt mit, dass jemals ein Angriff geplant worden ist oder versucht worden ist. Ja, also versuchen irgendwelche Angreifer reinzukommen, dann gucken die sich diese Verteidigung an und sagen, so ein Mist, da kommen wir nicht durch, das lassen wir gleich. Ja, dann merken sie überhaupt gar nicht, dass ein Angriff jemals hätte stattfinden sollen. Dann gibt es diese anderen Fälle, die ich eben oben drüber habe, die ich jetzt mal mit 0,9% gekennzeichnet habe, da merken Sie, dass es jemand versucht. Also der hat eine Lücke ausgenutzt, hat gesagt, da sehe ich was, ich kann auf das Dach drauf oder ich kann dorthin, lauter solche Dinge, also vielleicht auch Sachen, an die die Verteidiger nicht gedacht haben, probiert das also aus und bleibt aber in einem dieser Verteidigungslinien hängen. Ja? Das heißt also, das ist etwas, da wird ein Anschlag erstmalig sichtbar. Ja, in den anderen Fällen bleibt der Anschlag hier komplett unsichtbar, aber in solchen Fällen wird er sichtbar. Und er wird natürlich deshalb sichtbar, weil eigentlich an irgendeiner Stelle ein wie auch immer gearteter Fehler stattgefunden hat. Er kann klein oder groß sein, aber es ist irgendein Fehler, der stattgefunden hat. Ja. So, und dann gibt es die Fälle, ganz seltene Fälle, habe ich jetzt einfach mit 0,1% gekennzeichnet, wahrscheinlich ist das immer noch viel zu viel und es sind viel weniger. Da ist es so, dass tatsächlich ein solcher Versuch für einen solchen Anschlag tatsächlich auch am Ende erfolgreich ist. Ja. Also der kommt dann plötzlich durch diese ganzen Scheiben und das ist das Einzige, was man anschließend als wirkliches Problem wahrnimmt. Also wenn es von der Verteidigerseite, merken Sie auf einmal, oh Mist, da ist jemand tatsächlich durch alle Verteidigungslinien durchgekommen und hat jetzt also einen erfolgreichen Anschlag ausüben können, ja, oder teilweise erfolgreich. Also das, was wir hier sehen müssen, das ist ja schon ein teilweise erfolgreicher Anschlag, den wir hier gesehen haben. Das ist ja wirklich um Haaresbreit im wahrsten Sinne des Wortes, ist das ja am Tod vorbeigegangen. Und Sie müssen sich jetzt angucken, wie die Situation ist. 0,1%, also ganz wenig, jeder tausendste Versuch, reinzukommen, durchzukommen durch diese Verteidigungslinien, ist nur erfolgreich. Ja? Also nur ein Tausendstel aller Versuche ist erfolgreich, in dem Zahlenbeispiel, was ich Ihnen hier gerade genannt habe. Aber wenn Sie sich ansehen, rückwärts von der anderen Seite hier, dann ist es so, dass in 100% aller Fälle, wo es jemand geschafft hat, ganz große Fehler gemacht worden sind. Und Sie sehen, dass man jetzt das Gefühl hat, ja Moment mal, das kann doch gar nicht sein. Immer sind die total genau, wie sie arbeiten. Und nur an der einen Stelle, da auf einmal sind sie so fürchterlich ungenau, deshalb kann es eigentlich nur so ein Inside-Job gewesen sein. Und das ist ein Denkfehler, den man macht, ja, weil wir jetzt auf einmal von hinten nach vorne denken und da sagen 100% der Fälle und überall in diesen ganzen Fällen ist ein riesen Fehler gemacht worden. Dass viele andere Fehler gemacht worden sind an anderen Stellen oder dass teilweise überhaupt keine Fehler gemacht worden sind, aber ganz einfach abgewehrt wurde, diese Fälle sehen wir nicht und wir müssen es aber ins Verhältnis zueinander setzen. Wir müssen uns insbesondere auch ansehen, wie viele Fehler werden denn eigentlich in den Stellen gemacht, in denen am Ende trotzdem erfolgreich abgewehrt wurde. Das ist ja die entscheidende Größe, nach der wir fragen müssen. Ich habe ja bei dieser Scheibentheorie, die ich Ihnen gesagt habe, das ist ja so, dass ganz häufig tatsächlich Fehler laufen, aber irgendeine der anderen Verteidigungslinien hält dann eben noch. Ja? Das heißt also, das ist etwas, wo wir auf der rückwärts blickend eine vollkommen falsche Vorstellung davon bekommen, wie hier Wahrscheinlichkeiten sind und was absichtlich ist und was einfach Fehler sind. Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir tatsächlich es hier mit einer Situation zu tun haben können, also mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Situation zu tun haben, so würde ich es mal formulieren, bei der tatsächlich nicht absichtlich irgendwer versucht hat, das zuzulassen. auch wenn es nicht auszuschließen ist natürlich. Ja? Also nicht, dass sie mir jetzt im Mund legen, ich würde das komplett ausschließen. Schließt sie natürlich nicht aus, aber es sieht nicht danach aus, als würde hier tatsächlich absichtlich etwas zugelassen worden sein, sondern es ist hier eher die Situation, dass eben tatsächlich Fehler gemacht worden sind, wie sie in vielen anderen Fällen auch gemacht worden sind, aber in diesem einen Fall tatsächlich dazu geführt hat, dass jemand durch die Verteidigungslinien durchgekommen ist. Ja, und dadurch haben wir eben eine ganz extrem verzerrte Wahrnehmung von der Situation, die tatsächlich vorliegt. Okay, also Sie können mir mal in die Kommentare reinschreiben, ob Sie das für eine plausible Darstellung halten oder ob Sie sagen, nee, ich weiß trotzdem, wie es ist, ja, erinnern Sie sich an das, was ich Ihnen aus meinem Buch vorgelesen habe. Wir neigen ganz schnell dazu, dass wir uns ganz stark auf eine Möglichkeit festlegen und dann eben dabei bleiben, nur deshalb, weil die uns vielleicht im ersten Augenblick glaubwürdig erschienen ist oder wir eben, wie gesagt, hier statistische Effekte haben, die wir im Grunde genommen emotional falsch interpretieren. Ich glaube, das ist das, was hier vorliegt. Okay. Jetzt gucken wir uns noch eine andere Sache an, nämlich was ist eigentlich die Folge für die Wahl. Wir müssen eins bedenken, die Wahl steht nicht direkt vor der Tür, also bis dahin kann natürlich noch eine ganze Menge passieren, aber es ist jetzt erstmal so, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg Trumps stark gestiegen ist. Und es hat einen insbesondere anderen indirekten Effekt, es hat nämlich den Effekt, dass sich jetzt keiner mehr traut, ohne weiteres gegen Trump anzutreten. Also wenn irgendein anderer potenzieller Präsidentschaftskandidat bisher noch gedacht hat, vielleicht putsche ich mal jetzt gegen den Biden und schaffe es damit durchzukommen, da wird sich derjenige, der sich das überlegt hat, sich jetzt zweimal überlegen, weil er sagt, oh Mist, dass ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt diesmal gegen den Trump gewinne, plötzlich noch viel geringer geworden. Ja? Und es kann sein, dass sich auf die Art und Weise jetzt die ganzen, die potenziell Biden ablösen wollten, dass die alle sich jetzt komplett neutralisieren, sich gar keiner mehr raustraut und infolgedessen auch die Wahrscheinlichkeit stark gestiegen ist, dass Biden der weiterhin der Kandidat bleibt. Ja? Ich habe dazu ja ein anderes Video gemacht, verlinke ich Ihnen auch am Ende. Da können Sie sich einfach nochmal ansehen, warum das ein durchaus realistisches Szenario ist, dass einfach Biden weiterhin als Kandidat bestehen bleibt, obwohl er eben ein sehr schwacher Kandidat ist. Und bei der Gelegenheit, ich habe auch ein anderes Video gemacht, wo ich überhaupt mit der Sache nachgegangen bin, wieso überhaupt so komische Kandidaten aufgestellt werden. Ja, denn die sind, glaube ich, ja schon nicht gerade das, was man sich so, sagen wir mal, vor 20 Jahren vielleicht vorgestellt hätte, wie amerikanische Präsidentschaftskandidaten sein sollten. Ja, also steckt da nicht dahinter. Okay, so, in dem Sinne, jetzt vergessen Sie nicht, dass Sie, da wir hier die ganze Zeit von Scheitern gesprochen haben, auf die eine oder andere Weise, sich natürlich ganz schrecklich stark für Scheitern interessieren, ja, und Sie natürlich die hohe Kunst des perfekten Scheiterns gerne wissen möchten. Also denken Sie dran, das ist mein neues Buch. Jetzt vorbestellen, sonst scheitern Sie am Ende noch daran, es tatsächlich vorzubestellen oder sich am Ende zu kaufen. Das wäre ja schrecklich, wenn Sie daran scheitern würden. Ja. Und wenn Sie jetzt Lust haben, weitere Videos von mir zu sehen, können Sie das gerne machen. Ich habe ja zwei andere eben schon mal kurz angesprochen, in denen es vielleicht ganz interessant werden könnte. Und ansonsten würde ich sagen, Kanal abonniert haben Sie bei mir bestimmt schon. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.